Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast im Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich bin für dich da, ich sorge hoffentlich dafür, dass du mehr im Vertrauen bist, dass du zum genau richtigen Zeitpunkt Mama wirst, dass dein Leben sich wieder leicht anfühlt und du wieder in die Lebensfreude kommst. Und ja, dafür gibt es unter anderem diesen Podcast und in der heutigen Folge möchte ich ein Thema ansprechen, was ein bisschen spicy ist und juicy und was schön ist, worüber ich glaube ich hier im Podcast noch nie gesprochen habe, weil das tatsächlich ein Thema ist, Sexualität und Kinderwunsch, womit ich mich bisher noch nicht ganz sicher gefühlt habe. Ich habe jetzt vor kurzem eine Weiterbildung dazu gemacht, da ging es um ein paar therapeutische und sexualtherapeutische Grundlagen und ja, seitdem bin ich da sehr tief im Thema drin und es ist natürlich auch was ich immer wieder mit meinen Klientinnen bespreche. Also eigentlich direkt in der ersten Sitzung schauen wir uns auch das Thema Sexualität an. Nur irgendwie für den Podcast, ich sag mal so, hat es noch nicht gereicht, auch an Mut meinerseits, was dazu aufzunehmen und aber es ist so wichtig und so elementar und essentiell im Kinderwunsch. Also ohne Sex gibt es einfach keine Babys, außer man geht dann in die Kinderwunschklinik. Aber so der Prozess, ne, ist ja ein ähnlicher. Es geht ums Empfangen. Und ich finde, die Kinderwunschzeit ist einfach perfekt dafür geeignet, um auch hier in diesem Lebensbereich Sexualität, dass du dich als Frau fragen kannst, ja, wie definiere ich meine Sexualität? Wie gut kenne ich denn so meinen erotischen Raum in mir und wie soll der sein? Und ja, auch mit dem Thema konfrontiert zu sein, ich habe keine Lust auf Sex nach Plan und meine Lust geht runter, meine Libido geht runter. Vielleicht bist du auch in einer Langzeitbeziehung und merkst, dass es einfach, ja, sich anders anfühlt. Und über all das will ich heute mit dir sprechen und es wird sehr... Also ich nehme kein Blatt vor den Mund. Also ich hoffe, du bist nicht, naja, was heißt zart beseitet, das ist das falsche Wort. Aber ich werde auf jeden Fall sehr offen und ehrlich sprechen. Und ich hoffe, ich kann dir dadurch wirklich was mit an die Hand geben, womit du auch arbeiten kannst. Es beruht auf der systemischen, ja, auf Wissen der systemischen Sexualtherapie, was ich heute erzähle. Und wie gesagt, ich hoffe, du kannst ja viel daraus mitnehmen. Sag mir gerne Bescheid, schreib mir oder hinterlass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. Ich freue mich immer von dir zu hören, zu lesen, zu wissen, dass dir diese Folge gefallen hat. Du kannst bei Spotify auch Kommentare hinterlassen unter dieser Folge. Würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, dann starten wir rein in diese wirklich sehr spannende Folge, die mir sehr viel Freude bereitet hat, zu konzipieren und aufzunehmen. Wir starten mal mit einer kleinen Geschichte heute. Und zwar stell dir mal folgende Situation vor. Du kommst nach Hause, bist erschöpft vom Tag, freust dich darauf, einfach zu Hause aufs Sofa zu fallen, Beine hochzulegen, einfach abzuschalten. Vielleicht möchtest du eine Serie schauen oder ein Buch lesen. Ja, und dann bemerkst du, ja, da steht ein Mann. Und wir nehmen mal jetzt nicht deinen Mann, um jetzt einfach keine negativen Assoziationen aufzumachen an der Stelle. Also da steht ein Mann. Und wir sagen mal, den kennst du ganz gut. Also jetzt nicht irgendwie an jemanden denken, den du wirklich kennst, aber stell dir mal vor, dass du einen Mann, den du bisher nicht, du hast kein Bild von dem jetzt im Kopf, aber du kennst den ganz gut. So. Also das ist ein Mann, der steht da und den kennst du ganz gut und der Sex mit ihm, ja, der ist ja so mittelmäßig. Also der Sex war schon ganz gut, aber er ist einfach sehr fordernd. Der Mann vor allem. Also er will eigentlich nur, wenn er Lust hat und dann muss auch was passieren, also muss. Und ja, er ist schon irgendwie nett und er will ja auch irgendwie was Gutes für dich und für ihn, aber er ist einfach sehr fordernd. Und du weißt, dass es da auch nicht mit einem Mal getan ist, weil wenn der Mann sich meldet, dann muss morgen oder übermorgen wieder was passieren und am besten im ja, gleichen Abstand dann nochmal. Und du spürst einfach schon, wie du innerlich zumachst. Weil du hast einfach keinen Bock. Du bist müde und da kommt dann ja, dieser Druck, du fühlst dich unter Druck gesetzt, stresst dich und du fühlst dich auch irgendwie ausgeliefert. Und du bist total müde vom Tag und hast eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Sex. Und dann rappelst du dich halt doch auf und dann stellst du dich halt doch zur Verfügung. Und ja, und vielleicht gelingt es dir auch während des Sex mit ihm, diese Lust und die Erregung zu empfinden, aber so ganz freiwillig ist es nicht. Und irgendwie hinterlässt es so ein ungutes Gefühl in dir. Ja. Und dieser Mann, das ist quasi jetzt mal metaphorisch gesprochen, der geplante Sex im Kinderwunsch. Der meint es eigentlich nur gut, ja. Aber es ist für dich nicht die Art Sex, die dich befriedigt. Und jetzt in dieser Darstellung habe ich auch noch einfachheitshalber ausgeblendet, dass es da ja nochmal einen Partner gibt, den du vielleicht auch noch verführen musst, der vielleicht nicht wissen oder merken darf, dass du einen Eisprung hast aus unterschiedlichen Gründen. Dazu sage ich später auch nochmal was, weil da habe ich ein Fallbeispiel aus meiner Praxis. Ich habe jetzt mal ausgeblendet, dass da eventuell ja noch jemand ist, für den du diese sexuelle Lust ja noch mitdenken musst. Und das alles, obwohl du gar nicht wirklich willst. Und wenn du im Widerstand gegen was bist, das kennst du schon von mir, das weißt du, das habe ich schon in ein paar Podcast-Folgen gesagt. Wenn du im Widerstand gegen was bist, dann zieht dir das ganz schön viel Energie. Und wenn du einen großen Energieverlust hast, dann hast du auch automatisch einen Verlust an Lebensfreude. Ja. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, was du tun kannst, um dich aus dieser Situation zu befreien und wieder sexuelle Lust empfinden kannst, möchte ich erstmal so ein paar Grundlagen der weiblichen Sexualität hier rüberbringen, damit du dich einfach besser verstehst und selbstbewusster an das Thema rangehen kannst und vor allem, ja, dass du verstehst, dass dir nichts fehlt und du nicht funktionierst. Wenn du jetzt zum Beispiel weniger Lust hast beim Sex, wenn dir der Sex nicht mehr so viel Spaß macht, wenn es einfach anstrengend geworden ist, weil der Sex nicht mehr absichtslos ist und spontan, sondern auf einmal geplant und mit einer ganz klaren Absicht, mit einem Ziel dahinter. Auch wenn du das Ziel natürlich gut findest, nur das macht natürlich was mit deiner Sexualität. Genau, also dir fehlt nichts. Du bist nicht kaputt, sondern du bist genau richtig, du reagierst richtig, dein Körper reagiert richtig und du bist gut, so wie du bist. Also ein paar Grundlagen der weiblichen Sexualität. Punkt Nummer 1, weibliche Sexualität ist kontextbasiert. Frauen haben, dazu gibt es Studien, weniger Lust auf Sex als Männer. Das kann man natürlich jetzt nicht so pauschalisieren. Ich habe es auch in meiner Praxis schon anders erlebt oder ich habe es auch mit Klientinnen eben schon anders erlebt. Aber was man sagen kann, dass auf sexuelle Stimuli reagieren Frauen eher körperlich weniger stark. Ja? Und weibliches Begehren ist im hohen Maße kontextsensibel. Also weniger fokussiert auf bestimmte Reize, beispielsweise, ne, so ein Reiz, den man Männern, also so klischeehaft gerne mitgibt, ist schöne Unterwäsche, man sieht vielleicht mehr Dekolleté, ja, das sind so bestimmte Reize und das funktioniert bei Männern ja häufig sehr gut und bei Frauen, ja, also ich glaube, ich finde es schon sehr bezeichnend, es gibt ja kaum Reizwäsche für Männer, beziehungsweise, ja, da gibt es einfach deutlich weniger. Wir Frauen reagieren nämlich mehr auf soziale, körperliche und psychische Hinweisreize. Also mehr so auf den Kontext. Und es eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, macht aber die Lust unter Umständen auch fragiler, weil sie ist abhängiger von der Situation, dem emotionalen Befinden, der Partnerschaft etc. Woran man das gut sehen kann, es gibt ja mittlerweile auch Pornos für Frauen, zum Beispiel von Erica Lust gibt's da was und die sind sehr viel kontextbezogener. Das heißt, man hat eine viel längere Vorgeschichte, es baut sich etwas auf, ja, da erkennt man ganz gut, wie Frauen auch oder wie die weibliche Sexualität, die Lust von Frauen funktioniert. Und auch in Langzeitbeziehungen, und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten von uns oder die jetzt auch zuhören, in einer Langzeitbeziehung stecken. Auch da geht man davon aus, dass Frauen eher weniger Lust haben auf Sex als Männer, weil die diese erregende Wirkung von diesen einfach ja bekannten Reizen eher abnimmt. Weil Frauen haben eher eine geringere Triebhaftigkeit als Männer. Ja? Also den Männern wird eher so eine Triebhaftigkeit zugeordnet und Frauen eher den Kontextbezug. Also gerade in Langzeitbeziehungen ist es deswegen bei Frauen so, dass die Frauen gar keinen sanfteren Einstieg in den Sex dann brauchen, um Lust zu bekommen, sondern mehr diese ja sexuell stärkeren Reize, um in den Zustand der Erregung zu kommen und dieses Begehren zu entfachen. Wichtig dabei ist mir zu sagen, jede Frau ist anders und somit auch ihr Lustempfinden. Also es muss wirklich individuell herausgefunden werden, was es da braucht. Das kannst dich selber einfach mal schauen, braucht es mehr Reiz oder braucht es mehr Kontext? Und häufig geht es einfach nicht nur darum, diese lusthemmenden Faktoren zu vermindern, also zum Beispiel Stress oder dass man eine ungestörte Situation schafft, dass man die Angst mindert, Paarkonflikte auflöst etc., sondern dass es auch wirklich darum geht, gerade in Langzeitbeziehungen auf diese kreative Art, diese stärker stimulierenden Kontexte zu schaffen beziehungsweise Reize zu schaffen. Also Punkt Nummer 1, die weibliche Sexualität ist mehr kontextbasiert, wohingegen die männliche Sexualität mehr reizfokussiert ist. Und in Langzeitbeziehungen ist es auch wichtig, die Reize für Frauen stärker einzubinden. Ja. Ich lasse das mit Absicht ein bisschen schwammig und offen, weil ich da gerade gar nicht so viel vorgeben möchte für dich. Ich glaube, du hast schon, also Sexualität ist ja ein total breites Feld. Es gibt ja, also in der Sexualität ist ja alles erlaubt, zumindest wenn es auf Konsens beruht. Deswegen möchte ich dir da gar nicht jetzt gerade irgendwas reingeben, weil ich glaube, du weißt schon ganz genau, was dich antörnt, was so ein Reiz ist, wo du sagst, boah, wenn das ist, da werde ich wild. Das macht mir richtig Bock. Ja, genau. Dann der nächste Punkt über weibliche Sexualität ist auch wichtig zu wissen, dass wir Frauen eher passiv erzogen worden sind. Also, dass die Kultur und Gesellschaft einen prägenden Einfluss auf die Passivität von uns Frauen hat, ist einfach sehr wahrscheinlich. Und es wirkt bis heute eher begrenzend auf die weibliche Lust. Also Mädchen erhalten immer noch indirekt ganz viele Informationen und auch so Zuschreibungen zu ihrem Geschlecht und wie sie sich verhalten sollten. Zum Beispiel hinsichtlich ja so Tugenden. Also für Mädchen ist es immer noch wichtig, brav zu sein und angepasst zu sein und besonders feinfühlig und fürsorglich für andere da zu sein. Und da gibt es so eine Meta-Analyse über sexuelle Fantasien von Leitenberg und Henning aus dem Jahr 1995. Und die fanden heraus, dass Frauen es tendenziell erregender finden, wenn ihnen Lust bereitet wird, dass sie selbst aktiv sind. Ja, und da merkt man das auch, ne, dass wir Frauen einfach gerne in dieser passiven Rolle sind. Und ja, auf der einen Seite ist es auch okay, das entspricht ja auch unserer weiblichen Qualität, mehr in der Passivität zu sein und mehr im Empfangen und die Männer in ihrer Aktivität zu sein und mehr im Geben. Gleichzeitig geht es schon auch oft darum, Frauen aus diesem passiv-sexuellen Selbstkonzept rauszubringen und Frauen in diese ein bisschen aktivere Rolle reinzubringen, dass man ja quasi wie so eine Gleichberechtigung im Bett herstellen kann. Das könntest du mal für dich versuchen, ob das was ist, was du dich traust, was dich anspricht. Es könnte aber auch einfach sein, diese Passivität einfach zu bejahen und zu sagen, ja, ich liebe es, passiv zu sein. Ich liebe es, mich hinzugeben, loszulassen, vor allem auch die Verantwortung abzugeben während des Sex. Weil manchmal sind wir da auch im Widerstand. Wir denken, wir müssten jetzt irgendwas leisten. Wir müssen etwas zurückgeben. Und da sind wir nicht in der Selbstwirksamkeit drin, ja, sondern wir denken wieder, wir müssten sehr fürsorglich sein für den anderen. Wir müssen uns irgendwie anpassen. Also das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, ne, mit dieser Passivität und Aktivität und wie wir erzogen worden sind. Auf der einen Seite sollen wir uns kümmern oder wir haben so dieses, oh, ich muss irgendwas tun, ich muss meinem Mann jetzt auch irgendwas geben. Gleichzeitig haben wir aber auch so dieses diese innere Konditionierung, besonders brav zu sein und bloß nicht zu viel zu wollen, bloß nicht zu viel zu sein, vor allem beim Sex. Und da geht es darum, ja, mit dieser Passivität und mit der Aktivität, dass du da mal so reinspürst. Also wie gerne bin ich denn passiv? Bin ich es immer? Gibt es Momente, wo ich gerne aktiv bin, wo ich mehr Lust habe auf Sex, wenn ich eher aktiv bin? Manchmal ist es auch so, dass man eher passiv sein möchte. Da könnten ja auch sexuelle Fantasien damit zusammen oder verknüpft sein, ja. Also, und gerade wenn es um diese passive, um diese Passivität beim Sex geht, da, dann auch einfach das zu bejahen, zu sagen, ja, das darf ich. Ich darf auch einfach annehmen. So. Und deinem Partner gibt dir gerne, ja. Und dieses passiv-erotische Potenzial, das kann manchmal so im Widerspruch zu den eigenen emanzipatorischen Werten stehen. Ja, ich kenne das selber aus eigener Erfahrung, dass Lust manchmal so gegen die eigenen Werte widersprechen kann. Das bringt mich nämlich jetzt zu meinem nächsten Punkt. Also, eine wichtige Sache auch noch ist diese Dualität in der weiblichen Sexualität, und zwar Lust versus Werte. Was Lust entfacht, muss nicht immer etwas damit zu tun haben, was unseren Werten entspricht. Und auch andersrum, auch was ich gerne habe, muss nicht das sein, wonach ich brennend verlange. Ja. Dazu, also es gibt eine Studie von Meston und Bass aus dem Jahr 2007 und die zeigt, dass es 237 Motive für Sex geben kann. Und von denen ist nur ein Teil mit sexueller Lust im engeren Sinne verbunden. Also andere Gründe für Sex könnten zum Beispiel auch sein, Selbstwerterhöhung, also sowas, dann fühle ich mich gut danach, eine Bindung herzustellen, in Verbindung zu sein mit dem Partner, Stressabbau, ja. Es gibt so viele Gründe und Motive für Sex. Und Frauen können also auch gut und gerne schönen Sex haben, ohne das Verlangen nach Lust oder einem Orgasmus. Ja, also das ist auch ein Motiv, diese Lust zu spüren oder einen Orgasmus zu haben. Aber es gibt auch zahlreiche andere Gründe dafür. Ich habe jetzt eingangs gesagt, was Lust entfacht, muss nicht immer etwas damit zu tun haben, was unseren Werten entspricht. Was meine ich damit? Beim Thema Lust versus Werte ist es natürlich auch so, dass das, was uns Lust macht, wir eigentlich nicht wollen. Also in real life wollen wir das nicht, ja. Ich will das nur ganz kurz anschneiden, weil es einfach inhaltlich gar nicht so zur Podcast-Folge passt und vielleicht auch die eine oder andere Person triggern kann. Aber es können natürlich mit Fantasien zu tun haben, so Gewaltfantasien zum Beispiel. Das ist was, das haben wir beim Sex, aber das wollen wir ja nicht im realen Leben, ja. Also es entspricht nicht unseren Werten. So, diese grundsätzliche Überhöhung des Mannes zum Beispiel, oder dass der Mann in der Aktivität ist und wir in der Passivität. Das muss gar nicht unseren realen Werten entsprechen, aber beim Sex ist es was uns super antörnt, ja. Und dann der zweite Satz, was ich gern habe, muss nicht das sein, wonach ich brennend verlange. Also, vielleicht magst du den geplanten Sex mit deinem Partner, das ist okay. Ja, und danach fühlt sich's auch gut an. Und du hast das Gefühl, ja, aber ich kann den nur haben, oder ich in deinem Kopf besteht so dieser Glaubenssatz, ich muss absolute Lust haben, ich muss das wirklich brennend verlangen, diesen Sex, und nur dann ist es richtig guter Sex und nur dann erfüllt es mich und nur dann entspricht es quasi auch so dieser Norm, die wir irgendwie gelernt haben, ja, dass Sex was total leidenschaftlich Wildes sein muss, ja. Genau, also Lust versus Werte. Es gibt sehr, sehr viele Motive für Sex. 237. Irgendwo da ist auch dein Motiv, ja. Also auch ein Kind zu zeugen ist ein eigenes Motiv für Sex. Und du musst da nicht absolut wild und ein großes Begehren haben, ja, gerade wenn es eben so geplant ist und wenn es so unspontan ist und vielleicht auch unleidenschaftlicher, als du das vielleicht auch kennst. Und dann kommen wir noch zu dem Thema. Das ist wirklich das Thema in der sexualberaterischen Praxis. Wie geht es mit dem Begehren in Langzeitbeziehungen? Ja, weil Studien zeigen, dass verheiratete Frauen weniger auf sexuelle Hinweisreize ansprechen. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und zwar am wenigsten auch auf Nähesignale. Also so ein Nähesignal könnte sein, kuscheln auf dem Sofa, bisschen streicheln. Das ist vielleicht was du, wenn du so zurückdenkst an den Anfang, an den Anfang der Beziehung, das war ein Garant dafür, dass ihr miteinander Sex hattet. Einfach so nahe beieinander zu liegen. Und jetzt ist dieser Reiz, ja, auch wenn dein Partner diesen Hinweis schickt, das ist wegen Hinweisreiz, so, hey, ich habe vielleicht ein bisschen Bock, und dir vielleicht, weiß ich nicht, über die Brust streichelt oder sowas, dann turnt es sich nicht mehr so an, wie es sich mal angeturnt hat, ja. Und das passiert in Langzeitbeziehungen häufig, weil wir dort eine sehr starke Bindung und Nähe haben zu unserem Partner. Und das schenkt uns in dieser Beziehung ganz viel Sicherheit und Entspannung. Ich merke das zum Beispiel, oder ich sehe das immer, wenn ich in der ersten Sitzung, wenn wir einzelne Lebensbereiche beleuchten, dann ist der Lebensbereich Beziehung ist häufig total erfüllt. Die Frauen fühlen sich gesehen, die fühlen sich sicher. Ich höre ganz häufig sowas wie, wir sind ein sehr, sehr gutes Team, wir arbeiten total gut zusammen. So ist es einfach erfüllt, es ist schön, die Liebe ist da. Und wenn wir dann zu dem Lebensbereich Sex gehen, dann ist das meistens deutlich schlechter eingeordnet, was natürlich auch mit dem Kinderwunsch zu tun hat, aber eben auch häufig mit dieser Sicherheit, die wir in dieser Beziehung haben. Weil mit der Bindung, mit dieser sehr starken Bindung geht häufig auch die Autonomie und das Abenteuer verloren. Und gerade Frauen in diesen, ich sage jetzt mal, etablierteren Beziehungen, also längeren Beziehungen, fühlen sich möglicherweise bewusst oder unbewusst zu wenig autonom. Das kann physisch sein, dass sie sich nicht selbstständig fühlen, dass sie räumlich sich nicht autonom fühlen oder auch emotional. Ja, und dass diese Autonomie ist wichtig, um ja dieses Begehren wirklich zu spüren und auch, dass es spannend bleibt. Ja, also hier geht es darum, herauszuarbeiten und einfach auch zu schauen, wie die Realisierung von Autonomie und Verbundenheit, also die Nähe und dem für das Begehren notwendige Abstand in der Beziehung möglich werden kann. Vor allem auch eine Beziehung, die einfach eine sehr, sehr wichtige ist, ja, wo wir auch Angst haben, was passiert mit uns, wenn ich vielleicht mehr was für mich mache, ja, wenn ich mich vielleicht allein mit den Freunden treffe, wenn ich vielleicht auch mal allein ein Wochenende wegfahre, wenn ich mir räumlichen Abstand nehme oder auch wenn ich mir ein bisschen emotionalen Abstand nehme. Was passiert dann? Das kann natürlich auch Angst machen und da ist auch wichtig, das einfach mit dem Partner zu besprechen. Also hier geht's häufig bei den Frauen oder bei der weiblichen Sexualität und Lust darum, Autonomie zu stärken und auch wieder die Grenzen zu definieren in diesen Langzeitbeziehungen. Ja, und ein letzter Punkt zur weiblichen Sexualität ist noch das Spannungsfeld von Subjekt und Objekt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen an. Wir Frauen finden uns häufig in einem konformistischen Objektsein für den Mann wieder. Bedeutet, so wie Frauen dargestellt werden in Werbung, in der Gesellschaft, dann sind wir Objekte, wir stehen zur Verfügung. Und auf der anderen Seite nehmen wir uns als subjekthaft wahr. Das ist das Gegenteil davon. Das heißt, was bedeutet subjekthaft? Wenn wir uns subjekthaft wahrnehmen, dann haben wir beispielsweise eine auf Augenhöhe gerichtete sexuelle Begegnung. Ja? Und zwischen diesen Polen, also wir sind objektifiziert oder wir sind subjekthaft, auf diesen Polen können wir uns bewegen und damit spielen. Das können wir aber nur, also wenn wir im Objekt sind, dann sind wir eher so ein bisschen in einer ausgelieferten Opferhaltung. Und wenn wir als, ja, in dieser Subjekthaftigkeit drin sind, dann sind wir selbstbewusst, ja, wir kennen uns, wir kennen unsere Sexualität gut, wir kennen unseren Körper gut und wir können damit spielen, wir sind quasi ganz bewusst auf Augenhöhe und können uns dann selbst gewählt, ja, selbstwirksam in diesen objekthaften Zustand reinbringen. Also, ich mach das ganz konkret mal an einem Beispiel, weil das ist total wichtig, dieser Punkt, der ist wirklich richtig, richtig wichtig, gerade auch wenn es um den Kinderwunsch geht, weil da der Kinderwunsch objektifiziert dich. Ja, du bist quasi nur noch Mittel zum Zweck, so ein bisschen. Und da ist es eben wichtig, dass du wieder in die Selbstwirksamkeit reinkommst und dich als Subjekt wahrnimmst. Ein Beispiel, und zwar, ich nehme jetzt mal das Beispiel Blowjobs. Ein Blowjob kann was sehr Erniedrigendes für dich sein, ja, weil du in eine demütige Haltung gehst und etwas tust. Du gehst in so eine Unterwerfungsposition. Das kann zum Beispiel eben auch sein, also ganz konkret, der Mann steht vor dir und du kniest vor ihm. Das ist so eine typische Unterwerfungsposition. Jetzt kannst du dich da ganz unwohl fühlen, weil du dich objektifiziert fühlst. Das ist zum Beispiel auch gerade in Langzeitbeziehungen fühlt sich das ganz komisch an, weil eigentlich seid ihr auf Augenhöhe, seid ihr ein Paar, ihr liebt euch und so weiter. Ja, und das, wenn du aus einer selbstbewussten inneren Haltung daran gehst, dann kannst du dich in so eine Unterwerfungsposition begeben und du kannst damit spielen. Du kannst das einfach bewusst und selbstwirksam machen. Also das ist einfach eine Veränderung deiner inneren Haltung, die du dazu hast. Und das wiederum, also dieses Objektifizieren, das kann uns ja auch total viel Lust machen. Und vor allem, wenn wir das dann trotzdem selbstwirksam machen und wenn wir das aus einer Selbstwirksamkeit machen, dann kann uns das auch trotzdem mächtig fühlen lassen. Ich hoffe, das ist jetzt ungefähr so rübergekommen, was ich damit meine. Also du kannst in eine Unterwerfungsposition gehen und fühlst dich trotzdem mächtiger als dein Partner. Ja, und nochmal auf den Kinderwunsch zurückzukommen. Der Kinderwunsch objektifiziert uns eventuell, ja. Also wir müssen im Kinderwunsch wieder zu einem Subjekt werden, selbstbestimmt. Das bedeutet konkret, du musst gut für dich sorgen beim Sex und präsent sein, ja. Und für deine Lust auch einstehen. Du darfst die Zügel dann nicht aus der Hand geben. Du kannst auch Nein sagen, zum Beispiel. Auch wenn dein Eisprung gerade ist, wenn du wirklich keine Lust hast, dann sagst du Nein und dafür stehst du ein, das ist deine Grenze. Ja? Also präsent zu sein, gut für sich selber zu sorgen, zu schauen, was macht mir Spaß beim Sex und was eher nicht und dafür auch einzustehen. Also ich möchte noch 5 Ableitungen von diesen Hypothesen geben, die da aus der Forschung kommen, aus der Sexualforschung. Also Punkt Nummer 1. Dieses Begehren von Frauen bewegt sich einfach immer in verschiedenen Spannungsfeldern. Das ist eine total ambivalente Angelegenheit, unsere weibliche Sexualität, wie du jetzt gerade gemerkt hast. Wir switchen zwischen den Polen, zwischen Autonomie und Bindung, zwischen Lust und Werten, zwischen Objekt und Subjekt, zwischen Passivität und Aktivität. Ja, also wir sind immer auf diesen Polen unterwegs. Das Wichtige ist nur, dass du das begrüßt, dass du all das sein darfst. Hey, ich sage immer, whatever floats your boat, ja. Was dich geil macht, mach es. Und das kann jetzt was ganz anderes sein als später oder morgen oder übermorgen oder vor einer Woche war es auch noch anders. Es ist egal. Es kann sein, du hast manchmal einfach Lust zu kuscheln und so ganz kuscheligen Sex zu haben. Es kann auch sein, dass du einfach Bock hast, richtig dreckigen Sex zu haben. Das ist okay. Ja, also du darfst alles. Wenn es im Konsens ist, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, ja. Und du darfst auch alles sein und du bist auch alles. Du bist so viel mehr und wir begrenzen uns häufig selbst. Ja. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Dieses mangelnde sexuelle Interesse oder die mangelnde sexuelle Lust, das ist kein Defizit. Ja. Wie gesagt, du bist nicht falsch, sondern das ist ein total wichtiger Hinweis auf so ein Konflikt, den du hast, um in die Lust zu kommen. Und dieser Konflikt, der hängt einfach meistens von den Bewertungen und von der Bedeutungsgebung der Frau ab. Das bedeutet, wie du Sex bewertest, was bedeutet Sex für dich und ne, was für ein Motiv steckt da dahinter zum Beispiel. Und sehe ich Sex eher als Mittel zum Zweck, ist es für mich anstrengend. Also die Bewertung, die du dem Ganzen gibst, das kann in dir zu einem Konflikt führen. Ganz wichtiger Punkt, der dritte Punkt, die Lust der Frau folgt eventuell anderen Regeln als den gängigen sexuellen Skripten, die wir so im Kopf haben oder die wir kennen. Zum Beispiel diesen hochromantischen, ach, die Frau, die wird dann so erobert und dann kommt der Mann und der drückt die dann gegen die Wand und dann haben die leidenschaftlichen Sex und das ist so zum Beispiel so ein typisches Skript, was wir im Kopf haben. Und ja, das kann auch gut sein, das kann auch Lust machen, aber es gibt einfach auch andere Regeln, ja. Also zum Beispiel, das finde ich so ein schöner Satz, als Subjekt geachtet und als Objekt begehrt werden. Ja, das kann manchmal, für manche Frauen ist es unvereinbar. Das meine ich, also dieses, du bist mit deinem Partner eigentlich auf Augenhöhe und ihr liebt euch und dann, ne, mit dem Beispiel mit dem Blowjob, dann gehst du in so eine Unterwerfungsposition und das ist, kann manchmal als Unvereinbarkeit einfach empfunden werden. Und sich darüber schon bewusst zu sein, bringt dich ja wieder in eine ermächtigte Position, da wieder das aus einer freiwilligen Aktivität herauszumachen. Der vierte Punkt ist, das Begehren oder auch begehrt werden und für den Partner sorgen, das passt nicht immer zusammen. Ja, das ist auch so eine Hypothese aus der Forschung. Wenn du, da musst du ganz, ganz ehrlich mal hinschauen und in dich reinhören. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich um deinen Partner sorgen musst, dass du dich um den kümmern musst, da ist wenig Lustempfinden dann, weil das ist ja wie ein Kind für dich. Und das ist bei uns, also ne, Kinder und Lustempfinden, das ist bei uns, ich sag mal, sexuell gesunden Menschen, ist das absolut No-Go. Es geht gar nicht zusammen. Also da musst du dich ganz ehrlich auch mal fragen, betrachtest du deinen Partner als Partner auf Augenhöhe oder hat er eher so, vielleicht ist er schon in der kindlichen Rolle. Ja, das ist auch für deinen Kinderwunsch wichtig. Aber ja, dazu können wir auch nochmal in einer anderen Folge sprechen. Genau, und das Bekannte, und das ist die fünfte Hypothese, das Bekannte und das die Sicherheit, das erregt einfach weniger als das Fremde. Ja, das ist so. Da brauchen wir dann stärkere Reize, da müssen wir uns ein bisschen mehr ins Zeug legen, damit wir wirklich in diese Lust kommen, wenn wir dahin kommen wollen. Ja, wenn das ein Motiv ist, und was wir haben für Sex und wenn wir auch ja Sex im Kinderwunsch wieder mehr genießen wollen. Also wir haben darüber jetzt gesprochen, was ist so die Problematik von Sex im Kinderwunsch, Sex nach Plan, dass da einfach sehr viel Druck ist, dass man sich fremdbestimmt fühlt, wenig autonom, wenig in der Selbstwirksamkeit, vielleicht auch dieses objektifizierte Sex nach Plan, dann ist es mit einem Partner, mit dem man vielleicht auch schon länger kennt, da spielt natürlich das Thema mit der Langzeitbeziehung rein. Also die Problematik ist relativ klar vielleicht jetzt auch umschrieben. Dann haben wir uns jetzt angeschaut, was sind so die weiblichen Besonderheiten in der Sexualität oder ja, mit was für Herausforderungen sind wir auch konfrontiert. Was für Hypothesen gibt es aus der Sexualtherapie, aus der Forschung über die weibliche Sexualität. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Was können wir jetzt tun? Was kannst du jetzt tun? Wie kommst du wieder in die Lust vielleicht auch? Wie findest du einen guten Umgang mit diesem Sex im Kinderwunsch? Und zwar die Überschrift, die Lösung des Ganzen ist Sex worth wanting. Ja? Sex, den du wirklich willst. Darum geht's. Es geht um den Weg von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung. Also wenn sich Sex gerade für dich fremdgesteuert anfühlt, was ja eben durch den Kinderwunsch ja so ist, dann hast du gute Gründe, den Sex so wie er ist, so wie er sich anfühlt, abzulehnen. Und das ist eine Ressource. Das ist eine Ressource, dass du Nein zu diesem Sex für dich sagst, der sich einfach nicht stimmig anfühlt. Also genau, der Sex kann sich fremdbestimmt anfühlen, weil du dich vielleicht objektifiziert fühlst, und es ist eine Stärke, eine Ressource, bewusst auf diese Art Sex zu verzichten, weil er für dich unauthentisch und nicht persönlich stimmig erlebt wird. Und wenn du keinen Bock hast auf Sex, wenn du dich dazu zwingen musst, wenn vielleicht auch körperliche Einschränkungen oder Blockaden damit einhergehen, also ne, dass du nicht feucht genug wirst, oder dass manche Frauen haben auch schon berichtet, dass sie so einen Vaginismus haben, also so der Partner kann gar nicht in sie eindringen, weil das so schmerzhaft ist, ja, auch Schmerzen beim Sex, also dein Körper sagt Nein zu diesem Sex. Und du kannst dich dann fragen, zu was sage ich emotional oder vielleicht auch körperlich Nein? Ist es Nein zum Sex mit diesem konkreten Partner? Ist es Nein zur Vorstellung, wie der Sex ablaufen soll, was normal oder was angemessen ist? Ist es Nein zu einer bestimmten Art von Sex, also einer bestimmten Stellung, einer bestimmten Praktik? Ist es ein Nein zu einer bestimmten Voraussetzung, also eventuell überhaupt sexuell bereit zu sein? Ja, also das ist im Kinderwunsch vielleicht, könnte das gut möglich sein. Ist es ein Nein zu einer bestimmten Situation, in der du Sex hast? Also eben auch hier, ne, dieses Beispiel, dass du dich dem Willen des Kinderwunsches beugen musst, wenn es sich so für dich anfühlt. Ja, und dann ist es eine total wichtige Funktion, und deswegen, du funktionierst sehr gut, dass dein Körper dann reagiert mit Lustlosigkeit oder auch ja mit körperlichen Blockaden. Ja, also du funktionierst sehr gut. Es geht nämlich nicht darum, dass du was nicht kannst, also in diesem Fall Lustempfinden, sondern des Nichtwollens. Und das ist ein großer Unterschied in der Wahrnehmung. Ja, wenn du etwas nicht willst, es ist selbstbestimmt, selbstwirksam, und nicht können ist ja defizitär. Also du beziehungsweise dein Körper, ihr wollt einfach nicht unter diesen Bedingungen vielleicht, ja. Also können tut ihr schon, das weißt du ja. Also du kannst dich da hinlegen und dann, ne, gibt's ja diesen Begriff des Seesterns. Ja, und das ist für deinen Partner vielleicht auch nicht gerade so angenehm, so Sex zu haben mit ja, so abliefern zu müssen und dann mit so jemandem Sex zu haben, der vielleicht da einfach nur liegt wie so ein Seestern oder der eher roboterhaft wirkt und halt irgendein Programm abfährt, weil jetzt muss es eben so sein. Also du kannst schon Sex haben, ja, das funktioniert, nur du hast halt keine Lust dabei. So, ja, das ist das Wollen. Also du willst ja auch Sex wollen. Genau, nochmal auf dieses Thema, dieses Lustempfinden. Also denk mal einen kurzen Moment nach. Wann in deinem Leben hast du denn große Lust gehabt? Wann wolltest du unbedingt Sex? Vielleicht kommt dann direkt eine Situation. Wann hattest du große Lust? Das letzte Mal, vielleicht kannst du dich dran erinnern, vielleicht eine andere Situation. Ja. Und ja, vielleicht ist dir jetzt gerade einer oder vielleicht sind dir mehrere Momente eingefallen. Und daran sieht man ja ganz deutlich, du kannst Lust empfinden, ja. Du kannst möglicherweise auch Orgasmen haben, und nur unter bestimmten Umständen willst du beziehungsweise dein Körper nicht. Aber prinzipiell bist du dazu in der Lage. Also geht's darum, was passt dir nicht? Wogegen wehrst du dich vielleicht sogar? Und es hilft manchmal zu wissen, was man nicht mehr will, um zur Lösung zu kommen. Also was man stattdessen tun könnte. Ich möchte ein Fallbeispiel von einer Klientin erzählen, an dem man das ganz gut festmachen kann, wie ich mit ihr daran gearbeitet habe. Also ich hatte eine Klientin und die hat mir in einer Coaching-Sitzung davon berichtet. Es war eigentlich schon die erste Sitzung, und dann haben wir es später nochmal aufgegriffen, weil es sich sehr belastet hat. Die Klientin hat mir davon berichtet, dass sie es ganz ätzend und super abtörnend fand, dass nur sie Bescheid wusste, wann der Eisprung ist. Also sie wollte dann in diesem Moment einfach auch aus falscher Rücksichtnahme ihrem Mann gar nicht Bescheid geben, damit er sich nicht unter Druck fühlt. Und das ist schon wieder ein super gutes Beispiel dafür, wie übertrieben fürsorglich und brav wir Frauen sein können. Und gemeinsam haben wir uns dann diese Szenerie angeschaut. Also sie hatte keine Lust und sie wusste aber, es ist Zeit, ich habe meinen Eisprung, jetzt müssen wir, weil wir wollen ja ein Kind. Also stellte sie so einen Teil in sich, der gesagt hat, hey, das passt mir eigentlich gerade gar nicht, auf taub und hat einfach funktioniert. Und dann versuchte sie aus diesem Modus heraus ihren Mann zu verführen, ja, weil er wusste ja nicht, dass der Eisprung ist. So, was denkst du, wie verstärkt sich das Begehren seitens des Mannes, wenn hier so eine funktionierende Frau, die nicht mit sich und ihrem Körper in Kontakt ist, versucht zu verführen? Was denkst du, wie erfolgsversprechend war das? Genau, das hat sich für ihn auch total komisch und unauthentisch angefühlt. Und der merkt natürlich sofort, dass was im Busch ist. Vielleicht hat er sich auch, das ist meine Hypothese, das weiß ich nicht, aber vielleicht hat er sich auch von seiner Frau ein bisschen ausgetrickst gefühlt und so ein bisschen für dumm verkauft. Also who knows, ja. Also haben meine Klientin und ich, wir haben nach einer Lösung für ihre Situation gesucht und wie sie wieder weicher werden kann, wie sie aus diesem Objektmodus in einen selbstbestimmten Subjektmodus switchen kann. Und sie hat sich ihren inneren Raum geschaffen und damit auch ihren äußeren Raum, in dem sie sich wohlfühlt, in dem sie sich öffnen kann und auch empfangen kann. Und sie hat dafür Verantwortung abgegeben. Also es war für sie wichtig, aus einer aktiven Rolle in eine passive Rolle zu gehen. Und sie haben dann daraus so ein bisschen ein Spiel gemacht. Also sie hat die Verantwortung abgegeben. Ihr Mann hatte auch Zugriff auf diese Zyklus-App. Der wusste auch, wann sie ihren Eisprung hat. Also sie konnten es beide sehen. Sie hat einen Test gemacht, Eisprungtest, hat es in die App eingetragen. Er hat eine Push-Nachricht bekommen. Es ist soweit. Und dann, das war das Spiel, was sie daraus gemacht haben, war es die Aufgabe des Mannes, sie zu verführen. Ja, sie hat es umgedreht. Ich bin in der passiven Rolle und jetzt versuch mal, diese Reize zu schaffen, dass ich Bock krieg. So. Und da fühlen sich ja Männer ganz, die sind ja dann sehr in ihrem Ehrgeiz und in ihrem so einem Wettstreitmodus. Ja, das kriege ich hin. Ja, da sind Männer gut drin. So. Genau. Aber dafür musste sie sich dann auch erstmal nochmal bewusst machen und auch mit ihrem Mann in eine offene Kommunikation gehen. Also ihren inneren erotischen Raum machen, indem sie sich bewusst macht, was reizt sie überhaupt, ja, gerade auch in dieser Langzeitbeziehung, was bringt sie so richtig auf Touren. Das musste sie sich überlegen, das kann man natürlich auch mit Trial and Error machen, also der Mann probiert was und die Frau sagt, vielleicht anders. Das kommt auch ein bisschen so auf die Persönlichkeit des Mannes an, wie gut er damit umgehen kann. Ja, es gibt Männer, die nehmen das dann sehr persönlich, die beziehen das auf ihre Männlichkeit. Aber ich habe ihr das mitgegeben als Hausaufgabe, weil wir können ja nur uns selbst ändern und nicht den anderen erstmal. Also habe ich ihr das mitgegeben, sie soll sich bewusst machen, ja, was ist gut, was gefällt ihr, was braucht sie. Ja, und so hat es dann für sie, also und für die Frau und für dieses Paar funktioniert. Und jetzt habe ich gerade schon ein wichtiges Wort gesagt oder einen wichtigen Begriff. Also zum einen, das, was ich gerade gesagt habe, ist, es ist eine total sinnvolle Funktion deines Körpers. Also du funktionierst sehr, sehr gut, wenn du keine Lust mehr hast, weil irgendwas sich nicht stimmig anfühlt. Ja? Und dann zu schauen, zu was sagst du Nein, und darüber findest du vielleicht den Weg, zu was du Ja sagst. Ja. Und ich habe gerade den Begriff des erotischen Raums benutzt. Und mit dieser Metapher des erotischen Raums können ja Ideen, wie es wieder lustvoller werden kann in dir, können die gut umschrieben werden. Also, weil die Frau in einer lustlosen Position hat keinen Spielraum mehr für Begehren. Ja, man fühlt sich da auch manchmal so in die Ecke gedrängt. Ja, also wenn du nochmal an das Bild denkst, dieser Mann, du kommst abends von der Arbeit nach Hause und bist so völlig groggy und willst nicht mehr. Und da steht so ein Mann und er sagt, so und jetzt hier Sex. Da fühlen wir uns in die Ecke gedrängt. Da gibt es keinen Raum für unser Lustempfinden, ja, dass wir da so aufblühen können. Also, herauszufinden, ob du in Kontakt mit deiner sexuellen Lust bist oder wenn du herausfinden möchtest, wie du in diesen Kontakt wieder reinkommst, dann brauchst du 5 Räume, sage ich jetzt mal. Der erste Raum ist der Raum, um den eigenen Körper, die eigenen Bedürfnisse, ja, den konkreten Lebensraum des samt seiner Grenzen, ja, als sicheren Raum auch wahrzunehmen, ja, und also diesen Raum für dich zu schaffen, deinen Körper kennenzulernen, deine Grenzen, deine Bedürfnisse, deine Sicherheit und damit auch das Recht, Nein zu sagen, ja, also damit auch das Recht, Nein zu sagen zu dem Sex. Ja, das ist wichtig, dass du in dir weißt, du kannst auch wenn ein Eisprung ist, hast du die Freiheit zu sagen, ich möchte gerade wirklich nicht. Weil das Nein zum Sex ist eine Grundbedingung für eine Entscheidung zum Ja. Von diesem selbstbestimmten Ort aus kannst du deine Lust wieder besser fassen und in Besitz nehmen und ausgestalten. Aber das geht erst, wenn du dir die Freiheit gibst, auch Nein zu sagen. Und es ist total okay, einen Zyklus auszusetzen. Es ist total okay, am Tag des Eisprungs oder 2 Tage davor oder 4 Tage oder whatever, keinen Sex zu haben, weil du keine Lust hast. Das ist in Ordnung. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du in so einem Druckzustand, in so einem Stresszustand bist und du Sex hast und es dann klappt, die Wahrscheinlichkeit ist ja nochmal ein bisschen geringer. Ja. Punkt Nummer 2 zu diesem erotischen Raum, dass du eine Beziehung aufbaust zu deinem körperlichen Innenraum als dem Ort an, wo sich einfach auch deine, ich sag mal, körperliche Sexualität als Frau als Wesentlichen auch abspielt, ja, also da geht's darum, Verbindung zu deinem Becken aufzubauen, zu deinem Schoßraum, zu deinem Zentrum, ja, dass du dich da selber zum Beispiel erkundest, anfasst etc., dass du da eine Verbindung aufbaust. Du kannst es auch visualisieren. Ja. Also das ist wichtig, dass du auch diesen körperlichen Raum, dass du dazu eine Beziehung aufbaust. Außerdem geht es darum, dass du Raum, also das ist der dritte erotische Raum, sage ich jetzt mal, Raum als Mindestabstand zum Partner, damit du in deiner Autonomie wieder dich spüren kannst. Und damit du aber auch durch diesen Abstand zum Partner, nimmst du ihn ja auch wieder als autonomes Wesen wahr. Ja, also ein selbstbestimmtes Wesen, der hat sein eigenes Leben, der macht so sein eigenes Ding. Und dadurch wird er womöglich begehrenswerter für dich. Du kannst ihn dadurch vielleicht wieder begehrenswerter wahrnehmen. Andersrum genauso. Dein Partner wird dich auch wieder als begehrenswerteres Gegenüber wahrnehmen. Wenn du mehr so dein Ding machst. Weil du dann aus dieser Sicherheitsfalle quasi rauskommst, ja, so, und dir auch bewusst machst, das ist nämlich das in Langzeitbeziehungen passiert das häufig, dass wir denken, ja, der andere, der ist ja sicher, der verlässt uns nicht, etc. Und das mal zu hinterfragen, stimmt das wirklich? Nö, dein Partner kann genauso morgen sich in eine andere verlieben auf dem Weg zur Arbeit, wie du dich, weiß ich nicht, beim Bäcker auch in jemand anderen verlieben kannst. Ja, also das ist eine Illusion, diese Sicherheit gibt es nicht. Sich das vielleicht auch mal wieder so zu vergegenwärtigen, dass der andere uns auch nicht sicher ist und da kann auch wieder so ein bisschen ein Reiz hochkommen, ja, so. Der vierte erotische Raum ist der Spielraum, also schon genug Sicherheit zu haben, um sich zu öffnen, aber nicht zu viel gefühlte Verantwortung zu haben, um ja dieses, in der Therapie sagt man dazu, so dieses Risiko einer erotischen also erotisch heißt dann in dem Fall risikoreichen Interaktionen eingehen zu können. Bedeutet einfach übersetzt, es braucht den Spielraum, es braucht Sicherheit und Leichtigkeit, ja, um dich auch auf was Neues einlassen zu können. Also zum einen, du hast die Sicherheit mit deinem Partner, hey, der ist, ich kann dem vertrauen und sowas, und dann dich da zu öffnen und spielerisch auch mal was Neues zu erkunden, ja, in diese Leichtigkeit, in dieses Risikoreiche reinzukommen. Ja, Risiko bedeutet ja auch, ich könnte dafür auch abgelehnt werden. So, und jetzt ist es natürlich eine Angst, die da schon auch ein bisschen mitspielt, wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich hätte gern das und das, das finde ich ganz geil. Und allein aber dieses Risiko, das auszusprechen, dieses Risiko zu haben, oh, der könnte mich dafür ablehnen, das kann auch wieder der Reiz sein. Ja, genau. Genau, und dann der fünfte Punkt ist da die Erkundung deines eigenen Innenraums, diesmal aber nicht auf körperlicher Ebene gesehen, sondern da geht es darum, dass du deine Innenwelt kennenlernst, deine Fantasien, deine Sinnlichkeit, dass du dich als Frau wieder erfährst. Ja? Was ich dir da empfehlen kann, ist, ich habe mal eine Meditation gemacht, in der du in den Kontakt kommst mit deiner inneren wilden Frau, glaube ich. Diese wilde Frau ist so ein Archetyp. Wenn du diese Meditation machst, da kannst du so ein Gespür dafür bekommen. Ja, wer bin ich eigentlich im Innen? Was sind meine Fantasien? Was sind meine Leidenschaften? Wie fühlt sich das an, so in meiner wilden Weiblichkeit zu sein? Und dich da selbst zu erkunden. Ja. Also das sind so diese erotischen Räume, die es braucht, um in Kontakt mit der eigenen Lust zu kommen. Also ich wiederhole nochmal, erstens der Raum für dich, für deine Grenzen, deine Sicherheit und das Recht, auch Nein zu sagen. Zweitens die Verbindung zu deinem Innenraum, körperlich gesehen, Becken, Schoßraum, so dein Zentrum. Da gibt es auch tolle Meditationen dazu. Dann, ich glaube, ich habe noch keine gemacht, so eine Schoßraummeditation, aber da findest du auf jeden Fall was. Dann das dritte ist der Raum zwischen dir und deinem Partner, der Abstand, ja, dass ihr euch wieder als begehrenswertes Gegenüber in der Autonomie wahrnehmen könnt. Viertens der Spielraum, also Sicherheit und Leichtigkeit, dich auf was Neues einzulassen, spielerisch daran zu gehen. Und fünftens die Erkundung deiner Innenwelt, deiner Fantasien, deiner Sinnlichkeit, deines Frauseins. Ja, also Lust ist nicht immer laut, manchmal ist sie auch ganz leise, manchmal ist sie ganz neugierig, manchmal ist sie zaghaft, ja, manchmal ist sie auch sehr wild, ja, also Lust ist schon da, ja, du darfst dir dafür wieder Raum geben für dich und für das, was du wirklich willst und dass du dich ernst nimmst in deiner Lust als Frau und dich da erkundest, ja, das wünsche ich dir. Ja, du Liebe, das war, glaube ich mal, eine etwas andere Folge, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich bin super gespannt, wenn du mir dazu Feedback geben möchtest, wie die Folge für dich war, was du dir daraus mitnehmen konntest. Ich freue mich immer auf Bewertungen, weil das ist wirklich was, das ist so, so, so wichtig in meiner Arbeit. Diese Bewertung, sie ist ein bisschen als, dass du mir was zurückgibst für den Content, den ich dir hier liefere. Ich kriege ja kein Geld dafür, so, aber du kannst mir deine Wertschätzung zurückgeben, indem du eine 5-Sterne-Bewertung gibst, indem du einen Kommentar hinterlässt. Auch gerne, wenn du dich traust oder wenn du möchtest, den Impuls hast, mir zu schreiben. Ich freue mich da wirklich immer sehr, sehr drüber. Das kannst du über Instagram machen oder auch über E-Mail. Du findest alle Kontaktdaten in den Shownotes. Und ja, wenn du sagst, du möchtest da weitermachen, du möchtest da reingehen, du möchtest Themen für dich aufarbeiten, du möchtest einen leichteren Umgang mit deinem Kinderwunsch im Allgemeinen, dann darfst du dich auch gerne melden für ein 1:1 Coaching bei mir oder eine Mentoring-Begleitung. Dafür findest du den Link in den Shownotes, da kannst du einen kleinen Fragebogen ausfüllen, dann haben wir ein unverbindliches Erstgespräch, da lerne ich dich besser kennen und du mich nochmal ein bisschen besser kennen und ich erzähle dir alles zum Coaching, also wie es aufgebaut ist, was meine Methode ist, wie ich arbeite, wie ich dich begleite, natürlich auch, wie hoch mein Honorar ist und sowas. Ja, das erzähle ich dir alles dann in diesem Erstgespräch, wie gesagt, ganz unverbindlich. Oder du kannst auch sagen, du möchtest erstmal so für dich arbeiten, dann kann ich dir mein Journal ans Herz legen. Ja, das bringt dich auch nochmal mehr in Kontakt mit deiner Weiblichkeit. Da kannst du für 6 Zyklen mit dir arbeiten, jeden Tag etwas an dir, jeden Tag dich besser kennenzulernen und auch mehr in deinem Frausein anzukommen. So habe ich das konzipiert, das Journal. Du findest alles auf jeden Fall in den Shownotes. Ich bedanke mich, dass du bis hierher zugehört hast. Es war eine längere Folge. Ich hoffe, es hat dir Inspiration geschenkt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hier hören. Und bis dahin, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.